Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sebastian Blomberg liest heute den Schluss des Romans Abschied von Sebastian Haffner. Teddy und Raimund sind sich nochmal nahe gekommen. Sie haben sich gezankt, geküsst und getanzt haben sie auch. Jetzt muss Raimund noch was essen, bevor er in seinen Nachtzug zurück nach Berlin steigt.
Es kamen die Mokka Turks. Leider waren sie glühend heiß und wir mussten lange darin rühren. Und es ging auf 9:45. Inzwischen rauchten wir. Andrews amerikanische Zigaretten schmeckten süß und scharf, wie angebrannter Honig. Ich spüre ihren Geschmack noch und den heißen, bitteren Dampf des türkischen Mokkas und wie es auf 9:45 ging. Der Riese redete immerfort. Als es 9:45 war und wir auch unseren Mokka getrunken hatten, fragte ich, können wir nicht gehen? Teddy redete Englisch mit Andrews und dann zahlten wir. The Mokka at me, sagte Andrews und beließen uns von den Engländern die Hände zerdrücken und zogen unsere Mäntel an und gingen. Andrews wird uns im Taxi zur Gare du Nord fahren, sagte Teddy draußen. Er holt uns gegen halb ab, er will nur noch den Chef loswerden. Aber, sagte ich und blieb stehen, das geht doch nicht. Wieso, sagte Teddy. Er wollte es eben und was denkst du, wie böse er wäre, wenn ich Nein gesagt hätte? Aber nein, sagte ich. Er kennt mich doch kaum. Wie kommt er dazu? Das ist hier eben anders, sagte Teddy. Das könntest du doch nun schon gelernt haben. Na, sagte ich, schön. Dann kann ich Henri wenigstens 15 Franc geben. Wir gingen dann weiter. Ich hatte Angst, nun sei wieder alles vorbei. Der Alte war ganz ulkig, sagte ich bedrückt. Ja, sagte Teddy. Unter anderem wollte er mit mir nach England reisen. Ach, sagte ich. Kennst du ihn denn? Keine Spur, sagte Teddy. Andrews tut mir leid. Es war so peinlich für ihn, aber er ist nun mal sein Chef. Ja, sagte ich. Ich war etwas bedrückt. Wir kamen zum Hotel, gingen ins Büro, riefen »Monsieur Dame« und nahmen die Schlüssel vom Brett. Fräulein Goos Schlüssel hing immer noch da. Die Treppen hinauf tapsten wir schweigend. Ich ging hinter Teddy her. Sie hob ihre Russenstiefel tapsend von Stufe zu Stufe und ich dachte, wie schön es vorhin noch war und dass es jetzt fast 9:30 war und alles wieder gestört und vorbei und wie noch einmal einen Übergang finden. Ich tapste etwas bedrückt und Teddy tapste vor mir her. Im Zimmer sprang uns als erstes mein Koffer entgegen. Er stand breit auf dem Bett, wo wir ihn vorhin hatten stehen lassen. Da hatte er nun die ganze Zeit gestanden. Wir zogen unsere Mäntel aus und warfen sie auf das Bett, und ich riss meinen Hut herunter und warf ihn darauf. Aber Teddy, sie hatte noch ihre kleine geflochtene Kappe auf dem Hinterkopf, drehte sich auf einmal zu mir und kam wortlos und lächelnd auf mich zu und legte mir die Hände auf die Schultern. Indem sie den Kopf anhob, und es war nichts inzwischen geschehen, und mir war wieder wie dem Fisch, der ins Wasser taucht. Tief, tief taucht er in das freundliche Element und atmet tief und trinkt es tief in die Lungen und badet sich und wendet sich und senkt sich tief hinab. Kein Ende. Kein Ende. Ich nahm Teddy ihre kleine Kappe vom Kopf. Ihr Haar war weich und lebendig wie Katzenfell. Ich warf die kleine Kappe hinter Teddys Schulter aufs Bett. Mir war, als würfe ich sie über den Rand der Welt. Später lachte Teddy ein bisschen und sagte, »So, und jetzt musst du mich einen Augenblick entschuldigen.« Ich war allein und saß auf dem Sesselchen und hatte den Kopf auf die Hände gestützt. Und es sauste in meinem Kopf. Plötzlich fiel mein Blick auf den Pfeifer von Manet. Da hing er ja über Teddys Bett. Lieb und frech blickte er aus seinem Kindergesicht und seine Uniform war rot und blau und viel zu groß und sein Fingerchen tanzte auf der Querpfeife, immer noch wie vorhin im Louvre. Wie? Und das war vorbei? Das Sofa im Louvre und der Champ de Mars. Und wie es dämmerte und die halbe Stunde im Eiffelturm. Alles vorbei und tot? Tot und vorbei. Und der Pfeifer pfiff weiter auf seinem Querpfeifchen. Und die Chimabues leuchteten warm mit ihrem Blau und Gold. Und die Venus von Milo blickte weiter über ihr totes Volk. Und der Louvre war und der Tuileriengarten. Und die Straßenbahnen fuhren mit Hörnchengetute. Und die Champs-Élysées hinauf glitt der Meeresspiegel von Autodächern. Und die Seine wälzte sich breit und prächtig durch die Stadt. Und über dem Champ de Mars stand breitbeinig der Eiffelturm. Und um sein Haupt flog eine schwärzliche Wolke, und Notre-Dame schimmerte tausendfältig in der Nacht, und der Boulevard strömte und wimmelte, und lachend und unzerstört bestand die herrliche Stadt, die Teddy barg. Und ich musste fort. Warum fuhr ich denn weg? Wer zwang mich denn? Wie kam ich denn dazu, jetzt selbst aufzustehen und die Treppen hinunterzugehen und zum Bahnhof zu fahren und gehorsam in den Zug zu steigen, der mich forttrug? Fort, fort, fort von hier. Wer hatte mich umgedreht? Mir fiel ein Vers ein, den ich auswendig konnte, aber richtig gekannt hatte ich ihn bis jetzt noch nicht. Es war ja ein fürchterlicher Vers. Wer hat uns also umgedreht, dass wir, was wir auch tun, in jener Haltung sind, von einem, welcher fortgeht. Ich schluckte. Ich sah den Pfeifer wieder, er blickte mich lieb und ungerührt an und pfiff mir ein Lied ins Ohr. Man hörte gleich, was er pfiff, wenn man ihn sah. Es war so ein französisches Soldatenlied, nur Melodie, kindlich, fromm und tapfer und leicht geherzt. Teddy kam zurück. »Ich muss dir nur noch sagen«, sagte ich, »dass ich den Pfeifer doch ganz fabelhaft finde.« »Nicht wahr?«, sagte sie. »Das ist doch mein Bild.« Sie kam zu mir. Später klopfte es und wir sprangen auf. »Entrez«, rief Teddy, und es war Andrews. Er war in Hut und Mantel und zerdrückte schweigend unsere Hände. Dann sagte er, »Time to go.« Wir zogen unsere Mäntel an. Andrews half Teddy in den ihren. Während er es tat, sprach er plötzlich einige englische Worte. Es war immer ganz überraschend, wenn Andrews sprach. Übrigens sah er missmutig und bedrückt aus. »Oh«, sagte Teddy. Und dann zu mir, »Der Alte kommt noch mit. Er war nicht loszuwerden. Er will auch in die Gegend.« »Ach«, sagte ich. »Na, es hilft dann eben nichts. Ich hatte nur Angst, er würde auch noch auf den Bahnhof mitkommen. Ich griff nach meinem Koffer. Er war hübsch schwer, ich hatte auch eine Masse hineingestopft. »Halt«, rief ich dann und schob meinen Ärmel zurück und löste Fräulein Goos Uhr von meinem Handgelenk und legte sie vorsichtig auf Teddys Nachttisch. Sie war zum letzten Mal, solange sie mir diente, capricieuse gewesen. Sie zeigte noch 8:45. »8:45«. »Tja«, sagte ich, »zu den schriftlichen netten Worten ist nun auch keine Zeit mehr. Aber bestellst du ihr mündlich welche?« Teddy sagte es zu. Es ging alles ziemlich eilig vonstatten. Ich sah noch ganz kurz auf den Pfeifer, dann gingen wir hinaus und Teddy schloss ab und wir tapsten hintereinander die Treppe hinunter, voran Andrews, dann ich, als letzte Teddy. Eine Treppe tiefer machten wir kurz Station in Andrews Zimmer. Dort saß der Glatzkopf. Er hatte seinen Mantel schon an und stand riesig auf und schloss sich uns an, wobei er gleich zu reden und zu lachen anfing. Was er nur zu lachen hatte, der Esel. Wir tapsten jetzt zu vieren hinunter, im Gänsemarsch, eine kleine Karawane, der Alte als bärenhafte Nachhut. Im Büro erhoben sich die Wirtsleute von ihrem Kartenspiel. Herr Ruf lachte übers ganze Gesicht und zeigte seine prachtvollen Zähne und sagte etwas ganz Langes und Herzliches. Und ich nickte und lächelte immer. Und Frau Ruf sagte etwas noch Längeres. Und wir schüttelten uns die Hände. Und dann drückte ich mich zu Henri heran und schob ihm 15 Francs hin. Einen 10-Franc-Schein und einen 5-Franc-Schein. Und errötete etwas und sagte, »C'est pour vous, Henri, und au revoir.« »Merci bien, Monsieur«, sagte Henri. »Au revoir«, und er lächelte mich ebenso freundlich an, als hätte ich ihm die angemessenen 20 Francs gegeben. Henri machte mir in diesem Augenblick ein Geschenk. Ich winkte noch zurück und dann gingen wir hinaus auf die Straße. Das Taxi stand schon da. Wir wuchteten meinen Koffer vorn neben den Fahrersitz und Andrews sagte »Gare du Nord«. Und inzwischen stieg Teddy ein und ich machte eine halb bedauernde und halb höfliche Geste und ließ den Alten vor mir einsteigen. Und er wuchtete sich gleich ungeheuer neben Teddy hin. Sie verschwand urklein in der Ecke neben ihm. Dann stieg ich ein und nahm den Notsitz Teddy gegenüber. Und als letzter stieg Andrews ein und zog die Tür hinter sich zu. Und dann fuhren wir und fuhren durch die Rue Saint-Julien-le-Pauvre und über den Pont Notre-Dame und dann Notre-Dame vorbei und dann über noch einen Pont und dann auf dem rechten Ufer durch Straßen, die ich nicht kannte. Wir fuhren schnell und der Wagen stuckerte und federte heftig. Und ich hörte vorn meinen Koffer wackelnd gegen die Wand schlagen, an der ich lehnte. Und der Riese fing schon wieder an zu reden. Und zwar redete er von der Seekrankheit. Er würde nie seekrank. Haha. Teddy sah wieder so müde aus. Sie saß ganz klein in der Ecke und hatte verkleinerte Augen. Aber wenn ich sie anlächelte, lächelte sie wieder. Andrews saß schweigend da, aufmerksam und bedacht wie ein Kapitän. Wir fuhren die Rue Réaumur hinauf, all ihr Licht und ihr Lärm stob rechts und links und hinter uns vorbei, und dann kamen stillere und ärmere Straßen. Ich freute mich auf den Bahnhof, denn dann war ich mit Teddy wieder allein. Wenn nur die Engländer nicht etwa mit auf den Bahnhof kamen. Dem Alten war es zuzutrauen, er redete ohne Unterlass, er war in Indien gewesen. Plötzlich beugte sich Teddy vor und griff nach meinem Arm und zeigte hinaus. »Da«, rief sie. »Sous les toits de Paris.« »Wo?« »Wo«, rief ich, »und da.« Unter einer Laterne stand ein Straßensänger und sang schallend. Und das Volk, im Kreis um ihn herumgeschart, sang mit, was er sang. Er war schon vorbei, nur den Gesang hörte man noch hinter uns nachschallen. »Siehst du«, sagte Teddy, »nun habe ich es dir doch noch gezeigt.« »Ja«, sagte ich. Sonnabend, Abend, Sommer, Berlin. Wir sitzen im Kino, warmes Rot, Hitze, schmeichelnd bequeme Sessel. Auf der Armlehne liegen unsere Arme beieinander wie zwei Eidechsen in der Sonne. »Das musst du mir auch zeigen«, sage ich. Sie sagt, »aber gewiss.« Wir fuhren schnell. Der Wagen bog sich und nahm eine Kurve, dabei tutete er, und mein Koffer warf sich polternd gegen die Wand, an der ich saß, und dann ging es wieder sausend geradeaus, auf Asphalt jetzt, ganz glatt, hemmungslos, sausend wie die Zeit. Wenn nur die Engländer nicht mit auf den Bahnhof kamen. Der Alte redete. Teddy sah so müde aus. »Du bist müde«, sagte ich. »Ein bisschen«, sagte Teddy, »wir sausten.« Dann hielten wir vor der Gare du Nord. Der Bahnhof war finster und massig, aber vor dem Eingang strahlte viel gelbes Licht. Andrews stieg als erster aus, dann ich. Dann warteten wir, dass der Alte aussteigen würde, aber er blieb drin. »No, no«, sagte er und lachte unbändig. Er würde noch weiterfahren. Teddy kletterte an ihm vorbei. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Der Alte reichte uns seine Hand heraus, sagte »Goodbye«. Wir holten meinen Koffer vom Führersitz, der Alte sagte dem Chauffeur »Moulin Rouge«. Und dann surrte der Motor und der Wagen fuhr an und verschwand. Wir standen zu dreien vor dem Bahnhof samt dem Koffer. »Goodbye«, sagte Andrews. Er zerdrückte kurz Teddys Hand. »I shall call for you at 10 o'clock.« Darauf zerdrückte er meine Hand. »Goodbye«, sagte er. »Goodbye«, sagte ich. »Thank you.« »For nothing«, sagte er und lachte mit seinem komischen Gesicht. Dann drehte er sich entschlossen um und ging davon. Eine Hand in der Tasche. Ich nahm meinen Koffer und wir stiegen zum Bahnhof hinauf. Ich sah mich noch einmal um und sah, wie Andrews sich eine Zigarette ansteckte. »Er holt dich ab um 10?« sagte ich. Ja, sagte Teddy. Er ist eigentlich sehr anständig, sagte ich. Oh ja, sagte Teddy und lachte. Das ist er. Ja, sagte ich. Er hatte einen großartigen Stil, mich mit aller Freundlichkeit und Fairness auszukehren und dann Teddy einfach abzuholen. Inzwischen rauchte er eine Zigarette. Ich hätte vielleicht eher auf Andrews eifersüchtig sein sollen, dachte ich. Und ich musste etwas lachen. Wir gingen durch die Bahnhofshalle und ich kramte meine Karte heraus und Teddy zog eine Bahnhofkarte. Nein, lass, sagte sie. Und dann gingen wir durch die Sperre. Der Zug stand schon lang und düster da und es war viel Lärm und Geschiebe und Attention-Gerufe und die Gepäckwägelchen rollten herum und die Schokoladenhändler standen da und wie es so auf einem Bahnhof ist. Plötzlich riss mir ein Gepäckträger meinen Koffer aus der Hand. Suivez-moi, schrie er, und ich tat es. Troisième, schrie er. Oui, sagte ich, und er rannte vor mir her in den Zug und durch die Gänge. Attention, brüllend, und dann stieß er den Koffer irgendwo ins Gepäcknetz. Es war noch ein Eckplatz, den ich so bekam. Und in dem Abteil saßen zwei schreckliche, unförmige Frauen mit leidenden Eulenaugen, Gespenstern ähnlich, wohl Unheilsschwestern, und ein kleiner, dickohriger Mann. Ich gab dem Gepäckträger einen Franc, den letzten, den ich besaß, und hängte meinen Mantel und meinen Hut an und ging hinaus und traf Teddy wieder. Sie stand vor der Tür, durch die ich hinter dem Gepäckträger eingestiegen war. Ich fasste sie unter und wir gingen ganz schnell am Zug entlang, den Bahnsteig hinab. Es gibt eine Euphorie des Abschieds. Es war plötzlich so, als hätten wir noch eine ganz lange, herrliche, ungestörte Zeit. Die Bahnhofsuhren zeigten 20:10. Das ist ein bisschen erstaunlich, dass sie es in 10 Minuten vom Boulevard Saint-Michel bis zur Gare du Nord geschafft haben. 20 lange Minuten noch, bis der Zug ging. Wir gingen rasch am Zug entlang. Und ich hielt Teddys sehr kleine Hand in meiner und ihren Arm zwischen meinem Arm und meinem Körper und meinen Arm zwischen ihrem Arm und ihrem Körper. Und es war alles so, als könnte es gar nicht aufhören. Teddy schnoberte in die Luft und sagte, »Ich rieche Bahnhöfe gern. Riechst du Bahnhöfe auch so gern?« »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Sie riechen so nach Reise«, sagte Teddy. »Dieser jetzt so nach Abreise«, sagte ich, und wir lachten. Und Teddy sagte, »Gare du Nord ist schon etwas. Wie ich hier im Sommer abreiste, das war fabelhaft. Weißt du, wer mich alles herbrachte?« Ich habe gezählt, 14 Leute waren es, ein kleiner Demonstrationszug, und dann war Sommer. Ach, es war so fabelhaft. Wie sie den Kopf hob, glich sie der Teddy vom vorigen Sommer. Ja, sagte ich, fabelhaft. Du hättest im Sommer hier sein müssen, sagte Teddy. Und jetzt waren wir ganz am Ende des Bahnsteigs, wo es nicht mehr weiterging. Und dort blieben wir stehen und küssten uns. Und wenn wir aufblickten, sahen wir draußen die Gleise und die Signale und die kleinen Lichter über den Gleisen. Alles ganz endlos. Endlos. Und wir machten die Augen zu und küssten uns wieder. Und die Zeit verging gar nicht so furchtbar schnell. Sie war ganz gnädig. Wenn man sich umsah, zeigten die Bahnhofsuhren immer noch 18 oder 17 Minuten bis 10. Und Teddy schauderte etwas und sagte, »Kalt.« Und dann küssten wir uns wieder. Und dann rannten wir wieder ein Stück am Zug zurück und kamen an den Wagen erster Klasse vorbei und sahen hinein. Und Teddy sagte, »Wär schon netter, erster als dritter zu fahren.« »Ja«, sagte ich. »Bist du's schon mal?« Und Teddy nickte eifrig. »Natürlich, was denkst du?« Und sie war im Kriege erster gefahren. Sogar im FD, im Balkanzug, als sie zum ersten Mal von Wien nach Berlin fuhr, mit ihrem Vater, der damals noch lebte. »Ach«, sagte ich, »wann war das? Das weiß ich ja noch gar nicht.« »1917«, sagte Teddy. »1917«, sagte ich. »Da war ich gerade nach Sechster gekommen.« »Oh«, sagte Teddy, »da warst du aber schon groß. Vor Sextanern hatte ich damals noch große Ehrfurcht.« »Erzähl doch mal von der Reise«, sagte ich, und Teddy erzählte, wie sie an der Grenze 3 Stunden Aufenthalt gehabt hatten. Das war natürlich damals alles sehr streng im Kriege. Und ihre Schwester war noch dabei. Die war noch kleiner als sie und die Grenzbeamten waren reizend zu den Kindern und schenkten ihnen sogar Zuckerzeug, was doch streng verboten war ohne Bezugsscheine, Kriegsgebäck. Aber es schmeckte herrlich, furchtbar süß. Ich lachte und musste Teddy küssen. Wir hatten uns ja noch so viel zu erzählen, eigentlich noch alles. »Hast du auch als Kind immer die Güterzüge gezählt?«, fragte ich ganz erhitzt. »Ich meine die Wagen an den Güterzügen. Wie viel es waren?« »Natürlich«, sagte Teddy. »Mein längster war 72.« Wir rannten am Zug entlang, hin und her, und nun war es doch schon über 9:45. Und draußen, wo es nicht mehr weiterging, küssten wir uns lange und eifrig, und dann sagte Teddy, »Kalt«, und fror auch etwas, so ohne Mantel, denn die Nacht war nasskalt, und wir rannten wieder ein Stück zurück. »Hoffentlich schaffst du nur morgen all deine Arbeiten«, sagte ich. »Ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich habe dich so aufgehalten.« »Och«, sagte Teddy, »das macht nichts, es wird schon gehen.« »Und um 1 kommt Horwitz«, sagte ich, »und um 6 kommt Franz.« »Wenn er kommt«, sagte Teddy und lachte. Es tat gar nicht mehr weh, dass Horwitz und Franz morgen kamen und auch, dass Andrews draußen vor dem Bahnhof schon jetzt zigarettenrauchend auf- und abging und wartete. Dass es 10 wurde, tat gar nicht weh. Weh tat, dass ich weg musste. Weh tat, dass es schon 9:50 war. »Bestell nun Go noch recht herzlichen Dank«, sagte ich, »für die Uhr. Es ist mir so sehr unangenehm, dass ich sie nicht selber zurückgeben konnte. Das kannst du ja auch bestellen, es ist wirklich so.« »Gut«, sagte Teddy, »ich werd's bestellen.« »Ob sie mir wirklich noch böse ist«, sagte ich, »es ist ein unangenehmer Gedanke.« »Na«, sagte Teddy und sah mich listig an. Böse war sie zwar ziemlich, sie mochte dich nämlich eigentlich etwas gern. »Ach«, sagte ich, »das ist ja schrecklich. Das heißt, es ist sehr schön, aber es ist doch wirklich schwierig, findest du nicht?« »Ja«, sagte Teddy und lachte. »Da siehst du mal, dass es schwierig ist.« »Ja«, sagte ich und lachte auch. »Mein Gott, es war schon 9:50. Ich wurde schnell wieder ernst. Aber«, sagte ich, »bestelle sie auf recht herzliche Weise. Du kannst das ja so gut. Rede heftig, ja?« »Gut«, sagte Teddy, »ich werde heftig reden.« Ich drückte Teddys Hand und wir rannten immer am Zug hin und her und draußen blieben wir stehen und rannten wieder zurück. Auf den Bahnsteigen war überall lebhafte Bewegung. Lokomotiven rangierten prustend und Züge stellten sich zurecht und hockten lang und schwarz auf den Schienen. Das waren die Züge, die ich draußen vor meinem Landgericht vorbeidonnern sah. Meine nächste Landgerichtssitzung war übermorgen. Es war 9:50. Allmählich hatte ich Angst, nach den Uhren zu sehen. Es war, als wären die Zeiger um meinen Hals gelegt, um mich, zusammenrückend, langsam zu erwürgen. Es ging ganz langsam. Noch konnte man ganz gut atmen. Und auch jetzt noch, aber die Zeiger waren doch schon wieder etwas enger zusammengerückt. »Teddy«, sagte ich. »Ja.« »Ich kann dir nicht mal mehr etwas zum Abschied schenken«, sagte ich. »Es ist zu scheußlich.« Teddy lachte. »Tu es fou, mon enfant«, sagte sie. »Es ist so schrecklich«, wiederholte ich kläglich. »Du kannst mir ja schreiben«, sagte Teddy. »Schreib gleich übermorgen, wie die Reise war und wie Berlin aussieht, ja? Bestimmt? Tust du es?« »Natürlich«, sagte ich. »Das wird ein trübsinniger Brief werden.« »Aber hallo, jetzt fällt mir doch noch was ein, was ich dir schenken kann. Du brauchst mir nichts zu schreiben. Ich legitimiere hiermit deine Schreibfaulheit.« »Oh«, sagte Teddy, »das ist ein großes Geschenk.« Ich höre noch, wie sie es sagt. »Kein so großes«, sagte ich und war mit einem Mal ganz ermuntert und nahm es schon halb wieder zurück. »Zu Ostern und Weihnachten eine Postkarte kannst du mir immerhin doch mal schreiben. So als gutes Zeichen. Und außerdem, das musst du mir nun wieder versprechen, wenn du deine Adresse ändern solltest, dann schick mir sofort eine Visitenkarte mit der neuen Adresse. Ganz bestimmt, hörst du? Ich möchte dich nicht gern ganz aus den Augen verlieren, aber sonst...« »Gut«, sagte Teddy, und sie verbeugte sich feierlich. Ich nehme alles an und weiß es zu würdigen. Ich sehe noch, wie sie sich feierlich verbeugte. Dann lachte sie und war wieder Teddy. Briefe schreiben ist nämlich schrecklich, sagte sie. Aber Briefe bekommen, sagte ich. Ist etwas anderes, rief sie, wie sie lachte. Wir küssten uns, obwohl wir jetzt gar nicht draußen standen, wo es nicht mehr weiterging. Wir küssten uns sehr lange und noch einmal und anders und wiederum. Und die Uhrzeiger hörten nicht auf, zusammenzurücken. Plötzlich war allgemeine Bewegung entstanden, Abschiedslärm und Geschrei. En voiture! Man hörte auch schon Türen knallen. Es war 2:50. Wir rannten ganz eilig am Zug entlang. Wir fanden erst meinen Wagen nicht und dann mussten wir wieder ein Stück zurück und ich sprang winkend hinein und rief, ich komme ans Fenster. Aber dann war das Fenster drinnen von den Unheilsschwestern besetzt und ich rannte ins Nebenabteil und dort ging das Fenster nicht herunter. Es war irgendetwas daran kaputt und so sehr ich daran rüttelte und zog, es war nur ganz wenig herunterzulassen. Ich steckte meinen Kopf heraus und schrie, Teddy! Teddy! Denn Teddy stand nebenan und wartete ängstlich zu den schrecklichen Frauen herauf. Jetzt drehte sie sich erschrocken um und kam unter mein Fenster gelaufen. Ich steckte meinen Arm durch den Fensterspalt hinaus, der offen war. Aber weil das Fenster nicht herunterging, konnte ich Teddy nicht richtig die Hand geben. So sehr ich auch ausstreckte und so sehr sie hinauflangte, ich konnte nur eben mit meinen Fingern ihre Finger anfassen. Es liefen draußen immerfort Leute am Zug entlang und schrien »En voiture!« und knallten die Türen zu. Ich höre noch das scheußliche Türen knallen. »Lass es dir gut gehen«, sagte ich. »Alles Gute«, sagte Teddy. »Und werd mir nicht krank«, sagte ich. »Und du lass es dir auch gut gehen«, sagte Teddy. Rund um uns hingen Trauben von Abschiednehmenden an den Fenstern und alle sagten dasselbe. Ein Massengrab von Abschied. Leb wohl, sagte ich. Alles Gute. Und ich versuchte, Teddys Hand fester zu fassen, aber es ging nicht. Das Fenster gab nicht nach. Leb wohl, sagte Teddy. Auf Wiedersehen, sagte ich. Auf Wiedersehen, sagte Teddy. Lass es dir recht gut gehen. Und du dir auch, sagte ich. Jetzt pfiff auch die Lokomotive. Ich höre es noch.
Sebastian Blomberg mit der letzten Folge aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Ab Montag hören Sie den Roman Tage auf dem Land von Jane Gardam, gelesen von Sonja Beiswenger.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Der Bundesrat diskutiert heute darüber, wie oft Tankstellen die Spritpreise erhöhen dürfen. Ein Antrag will prüfen lassen, ob das nur noch einmal am Tag möglich sein soll. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Johannes Zuber.
Das Problem, im Moment ändern Tankstellen im Schnitt 18 Mal am Tag ihre Preise. Das macht es für Autofahrer schwierig, den Überblick zu behalten, wann sie billig tanken können. Das hat das Kartellamt Anfang des Jahres festgestellt. Der Bundesrat fordert deshalb die Regierung auf, etwas daran zu ändern. Sie soll unter anderem prüfen, was es bringt, wenn Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen, so wie in Österreich. Außerdem stimmt der Bundesrat heute über einen Gesetzesentwurf ab, der Unternehmen erlaubt, CO2 in den Meeresboden zu pressen, um es dort zu speichern. Mehrere Bundesländer sind dafür, Umweltgruppen kritisieren das Vorhaben.
Die USA haben bestätigt, dass sie einen Plan für ein Kriegsende in der Ukraine ausgearbeitet haben. Nach Angaben des Weißen Hauses hat es dazu hochrangige